Puls Spezial.
Ist das gleichberechtigt oder kann das weg? Warum ich auch heute noch Feministin bin.
And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating.
If you're progressive, you really should be a feminist.
I'm not perfect, but I try my best to encourage women to be entrepreneurs and to work hard and have their own goals and always know their worth.
I'm absolutely a feminist.
And then you're gonna have people who are gonna say, oh, you know, like she just writes songs about her ex-boyfriends. And I think frankly, that's a very sexist angle to take. No one says that about Ed Sheeran. No one says it about Bruno Mars. They're all writing songs about their exes, their current girlfriends, their love life. And no one raises a red flag there.
Irgendwie sind gefühlt alle berühmten Menschen gerade Feministen. Die Schauspielerin Emma Watson, Kanadas Premier Justin Trudeau, Beyoncé, John Legend oder Taylor Swift. Das sind Weltstars und die sagen von sich ganz natürlich, hey, ich bin Feministin oder eben Feminist. Im Showbusiness scheint es aktuell auch wirklich gut fürs Image zu sein. Aber im Alltag, bei uns Normalos, wie ist das bei euch? Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort Feminismus hört?
Feminismus bedeutet für mich
vor allem eine Gleichberechtigung.
Dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, welches Geschlecht ich eigentlich habe.
Es geht mehr darum, die Männer schlecht zu machen, als irgendwie Frauen und Männer gleichzustellen.
Selbstbestimmung.
So wie wenn man mit Veganern, dass es irgendwo gut ist und richtig, aber dass immer was Übertriebenes, auch moralapostelmäßig für andere.
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das heißt.
Dass jeder alles erreichen kann.
Starke Frauen.
Und das heißt Feminismus.
Ja, und da merkt man schon, jeder hat eine ganz eigene Meinung dazu. Also ich bezeichne mich zum Beispiel selbst auch definitiv als Feminist, bin mir aber auch sicher, dass andere das eventuell nicht so sehen würden. Von Beyoncé bis zum Bundestag, über Feminismus wird heftig gestritten. Aktuell reicht die Debatte gefühlt bis ins letzte Wohnzimmer hinein. Aber muss man das überhaupt noch sein? Also Feminist oder Feministin? Puls-Reporterin Verena Fücker, du hast dich mitten reingestürzt in die aktuelle Diskussion und du hast dich gefragt, was macht heute Feministen aus?
Ja, ganz genau. Und eigentlich habe ich mir sogar mehrere Fragen gestellt. Also sind Feministen Menschen, die aktiv für Frauen kämpfen oder einfach nur die, die Gleichberechtigung gut finden? Und tue ich wirklich was für die Gleichberechtigung, wenn ich so ein We Should All Be Feminist T-Shirt anhabe? Oder ist es einfach nur inhaltsloser Mainstream-Quatsch? Muss man heute eigentlich noch Feministin sein? Also ich würde sagen, ich bin Feministin, aber ich habe keine Ahnung, ob ich eine gute bin, weil auf die Straße gehe ich halt zum Beispiel bisher nicht und ich wollte das einfach alles mal klären und ich habe dabei wirklich viel gelernt.
Du sagst, du bist Feministin, ich bezeichne mich selbst auch als Feminist. Ist doch alles cool, ja? Dann weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, warum wir überhaupt ein Problem haben. Wo ist das Problem?
Voll, das dachte ich tatsächlich bis vor kurzem auch, weil ich dachte wirklich, meine Freundin und ich, wir sind alle Feministen. Naja, bis ich dann so ein Gespräch mit meiner Freundin Lise hatte und wir sind wirklich seit 100 Jahren gefühlt befreundet und reden echt über alles und wir nennen uns auch gegenseitig Junge, also nicht Schatz, dir da Mausi, sondern wirklich Junge.
Du nennst aber jeden Junge.
Nee, das ist nur sie tatsächlich. Auf jeden Fall meinte Lisa, nee, sie ist auf gar keinen Fall Feministin und das hat mich halt total gewundert.
Okay.
Und wir sind uns eigentlich wirklich immer so ähnlich und ich habe das einfach mal so stehen lassen, aber als ich dann jetzt doch angefangen habe, mich größer mit dieser ganzen Frage Feminismus zu beschäftigen, da dachte ich, rufe ich doch einfach mal die Lisa an und frag doch mal, Lisa, wieso kann das sein, dass so eine junge, selbstbewusste Frau wie du nichts mit dem Feminismusbegriff anfangen kann.
Hallo.
Hallo.
Da. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt hier funktioniert.
Ich habe jetzt, eben beim Arzt was machst du?
Verena, ihr gackert da jetzt ehrlich gesagt nur rum, ja? Also ich denke, das hier ist eine knallharte Diskussionsrunde. Was ist da denn los?
Ja, wir lachen halt sehr gerne und noch viel, viel mehr während des Gesprächs. Es ist ja halt auch so ein bisschen komisch, wenn ich dir sage, hey, ich rufe dich einfach mal so um 4 Uhr an und dann reden wir mal kurz über Feminismus, weil so gezielt macht man das in Freundschaften ja sonst auch nicht.
Ja, okay, verstehe ich schon. Aber was sagt deine Freundin jetzt?
Naja, hör mal zu.
Also ich würde mich aus dem Grund nicht als Feministin bezeichnen, weil ich glaube ich nicht diese Ansicht vertreten kann zu 100%, dass wir Frauen wirklich in allem und jedem und überall gleichgestellt mit den Männern sein können, müssen oder wollen. Es gibt natürlich gewisse Punkte, wo ich auch dafür bin, dass Frauen da irgendwie bessere Chancen geboten wird. Ich meine, das ist ganz klar. Ich glaube aber auch, dass wenn man da an faire Menschen gerät, das auch funktionieren kann. Ich würde mich zum Beispiel deswegen nicht als Feministin bezeichnen, weil ich jetzt nicht so diejenige bin, die auf alle Rechte pocht und möchte, dass irgendwie die Frau alle Überhand über alles hat, weil ich finde, dass es schon bestimmte Dinge gibt, für die die Frau alleine verantwortlich sein sollte oder auch ist.
Hast du denn persönlich schon mal so das Gefühl gehabt, dass du als Frau jetzt einen Nachteil erfahren hast?
Also muss ich ehrlich sagen, nicht so wirklich. Ich meine, ich komme nun frisch aus dem Studium, wo ja 70% Studentinnen waren, also mit einer deutlich höheren Frauenquote. Ich war auf der Mädchenschule, ich habe halt immer viele Frauen um mich erlebt und viele starke Persönlichkeiten kennengelernt und ich hatte einfach das Glück oder irgendwie die Lebensumstände, die mich da haben, nie irgendwie negativ erleben lassen.
Okay, also deine Freundin Lisa scheint total cool mit sich selbst da zu sein. Ist ja auch eine legitime Ansicht, also jede Frau löst ihre Probleme selbst. Aber das schließt ja nicht aus, Feministin zu sein, oder?
Ja, das auch, aber Lisa meint, sie stört was ganz Spezielles am Feminismus.
Es liegt vielleicht einfach daran, dass mir bei mir selbst unwichtig ist, wie ich mich betiteln würde. Es ist einfach wichtig für mich, welche Meinung ich vertrete, welchen Standpunkt ich habe. Und ich finde es einfach wichtig, dass man von dem Standpunkt aus lebt. Und das ist doch ganz egal, welchen Titel das hat.
Ja, und dann haben wir uns halt darauf geeinigt, irgendwie ist dieser Begriff Feminismus einfach überlaufen und deswegen haben damit echt einige Leute ein Problem. Und mir sind dazu speziell diese ganzen Motto-Shirts eingefallen, die es aktuell so gibt, also auf denen so groß und fett steht, wir sollten alle Feministen sein oder die Zukunft ist weiblich oder sowas.
Ich finde die ehrlich gesagt auch total bescheuert, weil damit verwässert man auch irgendwie total die Message, die dahinter steckt. Genauso wie jetzt alle möglichen Hollywood-Stars, also die männlichen, auch vor allem mit irgendwelchen Ansteck-Buttons zur Times-Up-Bewegung rumlaufen und bei einigen dann am Ende rauskommt, dass die selbst Dreck am Stecken haben, ist halt ein bisschen ungünstig. Das ist genauso wie irgendwelche Che Guevara-Shirts oder so, dann wird es halt am Ende zu einem reinen Mode-Accessoire.
Ja, bei mir war es irgendwie so ein bisschen anders, als ich diese T-Shirts gesehen habe. Ich dachte so, ey geil, endlich kommt da mal so ein Feminismus, mit dem ich mich auch wirklich identifizieren kann, okay. Weil das einfach mal so was anderes ist, als diese Dogmatik, die so eine Alles-Schwarzer zum Beispiel vertritt. Ich habe tatsächlich auch in München ein Label gefunden, die auch so eine ähnliche Mode machen. Die sagen, sie machen T-Shirts und Pullis für Frauen, aber inspiriert vom Muttersein. Das soll aber alle Menschen ansprechen.
Cool.
Mhm. Die nennen sich Womam. Das ist eine Kreuzung aus Woman und Mom, also Frau und Mutter.
Ja.
Und das Ganze ist auch noch Fairtrade, also super cool. Und ein Design ist zum Beispiel recht plakativ. Das ist so eine Milchpackung vorne auf die Brüste gedruckt und steht dann so fett Milch drauf. Genau.
Das finde ich ganz geil, ehrlich gesagt. Also die Frau als Milchlieferantin und jeder, der Kids hat, der würde das wahrscheinlich bestätigen. Ich sage nur, ouch, die armen Boobies.
Ganz genau. Es gibt aber auch noch andere Motive, die sind viel, viel filigraner. Das ist alles mal mehr, mal weniger mit einer versteckten Message. Ich habe mich mit den beiden Gründerinnen, Annette und Kerstin, getroffen. Und Kerstin hat mir direkt mal erklärt, worum es ihnen eigentlich geht.
Wir haben uns damals gedacht, während der Schwangerschaft irgendwie wird man in so eine Schublade geschoben mit der Mutterrolle und ich habe mich gefühlt, so jetzt muss ich jetzt irgendjemand anderes sein, weil die Gesellschaft das von mir erwartet, auch mit modemäßigen Themen und habe halt dagegen rebelliert sozusagen. Man kann das Thema auch allen näher bringen, ohne dass es jetzt irgendwie ein reines Mama-Thema ist. Und mit Annette habe ich halt eine total Verbündete gefunden, weil sie auch gesagt hat, so, sie sieht sich jetzt auch nicht als die Übermutter oder so, was man halt im Kopf hat, wenn man an Mütter denkt. Also ich glaube, da ist bei vielen noch so ein Bild verankert, was irgendwie veraltet ist.
Ja, ich frage mich dann auch immer, wie so eine Klischee in Anführungsstrichen Übermutter überhaupt aussehen soll. Also verstehe ich schon, da trifft dann so 1950er Mentalität aller, die Frau gehört an den Herd auf 2018 oder so.
Mhm, voll, das dachte ich halt auch. Und ich fand das Ganze auch sehr feministisch. Aber Kerstin und Annette sagen, sie sind so zwiegespalten, wenn es um das Thema geht.
Wir sehen uns mit Womam jetzt weniger auf der Girlpower-Welle daher schwimmen, sondern bei uns geht es ja auch sehr um das Thema Mutterschaft und Frau bleiben. Das schlägt jetzt nicht ganz in dieselbe Kerbe, obwohl natürlich der Zeitgeist vielleicht momentan so danach ausschaut. Und das ist ja auch gut, dass da bisschen so ein Wind weht.
Ich frage mich halt, wie sehr muss ich das jetzt nach außen tragen? Muss ich da jetzt Parolen schwingen? Ich weiß nicht. Ich bin da auf jeden Fall voll dabei und unterstütze das alles. Aber ich tue mich halt schwer gerade aktuell mit diesem ganzen Feminismusbewegung, weil ich mich schwer tue, was ist da jetzt ernst gemeint? Wie viel ist da jetzt wirklich bei jedem dahinter? Oder springt man jetzt auf dem Zug auf, weil es gerade cool ist?
Ja, das frage ich mich allerdings auch aktuell. Also wie viel geht es da wirklich um Coolness oder Image? Aber die klingen wirklich sympathisch, die beiden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das sind sie auch, das sind sie auf jeden Fall. Und sie sagen auch, dass Labels wie zum Beispiel H&M und Dior, die diese ganzen T-Shirts eben gerade machen, die verwässern einfach die ganze feministische Idee, wenn sie zuhauf diese T-Shirts produzieren.
Ich glaube, da können zwei Sachen gemacht werden. Also es gehört nicht nur was getragen, sondern man muss es auch wirklich fühlen und auch leben, glaube ich. Das ist auf jeden Fall wichtig. So nicht nur, wie das Mode jetzt H&M-Ding ist.
Das nimmt dem Ganzen die ganze Kraft, die ganze Power. Man müsste, glaube ich, das Feminismus-Thema einfach wieder weg, nicht mehr nur Modethema sein, sondern es muss gemacht werden.
Ja, sonst weicht es einfach auf.
Also auch bei Womam ist Feminismus dann anscheinend ein Thema. Die Botschaft und Idee ist geil, aber dem Begriff haftet irgendwie aktuell ein blöder Beigeschmack an. Woran liegt denn das?
Ja, das weiß ich auch nicht so genau und deswegen habe ich mich mal mit Penelope Kimikinido getroffen. Die leitet den Verein Gender Equality Media. Das richtet sich so gegen Sexismus in deutschen Medien. Penelope engagiert sich also so richtig. Sie ist absolut komplette Feministin und komplett davon überzeugt. Und von ihr wollte ich erstmal wissen, müssen Menschen überhaupt Feministen und Feministinnen sein?
Also es hilft schon mal, wenn man kein Sexist ist. Ich würde vielleicht, damit das eine einfachere Aufteilung ist, sagen, okay, Feminist ist vielleicht jemand, der für etwas kämpft oder gegen etwas kämpft. Ich denke aber, dass eigentlich, also für mein Verständnis, jeder Mensch, der für die Gleichberechtigung aller Geschlechter ist, einfach Feminist ist. Das ist das, was es bedeutet.
Ja, darauf können wir uns auf jeden Fall schon mal einigen. Und genau deshalb bezeichne ich mich auch als Feminist. Ja, und Gleichberechtigung aller Geschlechter müssten doch eigentlich die meisten gut finden, oder?
Ich habe sie aber auch mal gefragt, ob sie diese Argumente kennt, die meine Freundin Lisa zum Beispiel hatte, die ich aber auch bei Womam, bei diesem Label gespürt habe. Ja. Also dieses, jede Frau kann irgendwie für sich selbst einstehen oder auch, mir persönlich ist noch nie Sexismus gegenüber aufgekommen. Warum soll ich jetzt was mit dem Feminismus zu tun haben? Das ist ja nicht mein Problem. Und dazu sagt Penelope,
ja, ich habe noch nie Unterdrückung erfahren. Ja, das kann sein. Das ist ein schönes Privileg, das zu sagen, dass du das dann nicht brauchst. Aber ich fange dann immer so andersrum an und sage, okay, gut, ich habe viele weiße, blonde Freundinnen. Keine von denen sitzt da und sagt, naja, also noch eine Kampagne gegen Rassismus braucht man nicht. Also ich fühle mich da jetzt irgendwie nicht betroffen.
Ja, und da hat sie auch irgendwie recht, ne?
Ja, total.
Genau. Ja, und Penelope Kenido, die meint auch irgendwie, eigentlich ist das genau das, was wir gerade so feiern, auch das, was den Feminismus so ein bisschen das Problem hat, nämlich der sogenannte Popfeminismus. Also dieses, dass wir die ganzen Serien haben, die Musik, die Mode, alles ist mit feministischen Ideen irgendwie so zugekleistert und das tut der selbst nur bedingt gut. Bestes Beispiel dafür ist Beyoncé.
Beyoncé, gerade wegen ihrem Album Lemonade, ist man da ja ganz hart am Feiern. Nicht nur wegen Women's Rights, sondern eben auch mit dem Black Lives Matter Movement ist sie ja ganz groß mit dabei. Hat eben auf ihrem Konzert da Feminist auf der Bühne stehen und hat eben auch von Adichie Chimamanda, einer ja sehr bekannten Feministin, ja eben die Rede reinzitiert. We say to girls, you can have ambition, but not too much. Sie hat auch eine Modelinie, die ja besonders irgendwie Empowerment-mäßig drauf ist und so weiter.
Ja gut, Sellout ist eine Sache, aber ist doch eigentlich cool, würde man denken, wenn so ein Riesenstar wie Beyoncé sich da als Sprachrohr für so eine Bewegung versteht. Das kam doch auch mega gut an. Aber Verena, starke Frau, starke Message, starkes Image, wo ist denn das Problem?
Ja, hinter jeder starken Frau, da stehen noch mehr starke Frauen und für die sieht das Ganze unter Umständen etwas anders aus. Das sieht auch Penelope so.
Wenn man dann aber weiß, dass Alicia eben gesagt hat, Beyoncé teilt nicht ihren Feminismus und sie hat dem nie zugesagt. Wenn man weiß, dass die Klamotten von Beyoncé in Fabriken genäht wurden unter den schlimmsten Umständen von armen Frauen, dann sieht man so ungefähr, was das Problem an Popfeminismus ist, ne? Von Hülle und was eigentlich dahinter steckt oft.
Ja, und wenn das Ganze eben nur so ein Trend bleibt, aber sonst nichts passiert, dann kommt halt irgendwann der nächste Trend, der nächste Star und niemand interessiert sich mehr für Feminismus.
Und genau da hast du mich auch voll auf deiner Seite. Also wenn das nur als Trend dann so durchrauscht, wie man im Moment vielleicht das Gefühl haben könnte, dann schadet das am Ende vermutlich allen, die sich da wirklich für die Sache einsetzen. Das ist eine schwierige Kiste.
Ja, andererseits regt die aktuelle Debatte aber auch dazu an, dass sich viel mehr Menschen als je zuvor mit dem Thema auseinandersetzen. Und der Trend, der macht halt auch mal mit einem Mal viele Menschen bekannt, die sich schon wirklich lange damit beschäftigen, aber auch andererseits die, die sich halt vielleicht gefühlt seit einem Jahr dafür interessieren. Aber Penelope meint auch, sie hat doch noch eine Hoffnung, dass es mit dem Popfeminismus doch noch geil wird, wenn aus diesem ganzen Popfeminismus-Ding eine richtige Popkultur wird.
Ich glaube, dass wir jetzt alle diese Chance nutzen können und die ganzen coolen Blogs, Künstler, Künstlerinnen, alle jetzt supporten können und unsere Basis einfach weiterhin verstärken können, weil die Leute meinen es ernst und die Leute machen das seit vielen Jahren und sie werden es auch viele, viele Jahre weitermachen. Und ich glaube, dass schon sozusagen dieser Trend jetzt genutzt werden kann, um das Ganze für die nächsten Jahre auch stark zu machen.
Popfeminismus ist also mit Vorsicht zu genießen. Nachhaltiger Feminismus ist dann doch noch was anderes. Es gibt aber auch einen Bereich, in dem Popfeminismus vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass wir über das Thema sexuelle Gewalt sprechen.
Hashtag MeToo ist auch, sich beim damaligen Arbeitgeber über den Vorgesetzten beschweren und als Antwort bekommen, ist halt ein lockerer Typ.
Es war am Flughafen. Ich ging durch die Kontrolle, kein Alarm. Der Sicherheitsmann meinte, ein Jammer, sonst hätte ich dich abtasten müssen. Hashtag MeToo.
Ein Mann rief mir auf dem Fahrrad hinterher, hey, du hast da was verloren. Ich hielt an. War nur ein Witz, ich wollte dir nur auf den Arsch gucken. Hashtag MeToo.
Der bis dahin total coole Onkel. Im Wald, ich war 7, sein erigiertes Glied auf Nasenhöhe. Abbruch wegen zufälliger Spaziergänger. Hashtag MeToo.
Es gibt da echt krasse Geschichten, die man unter dem Hashtag MeToo vor allem auf Twitter lesen kann und lesen konnte. Ne? Das ist echt Wahnsinn.
Voll, ich habe auch gerade richtig Gänsehaut. Ich habe mich schon länger gefragt, ob man Feminismus wirklich noch braucht oder eigentlich nicht mehr. Und als dann der Hashtag MeToo aufkam, da war für mich klar, Feminismus steht noch ganz am Anfang.
MeToo kommt ja ursprünglich von der Sozialaktivistin Tarana Burke und populär gemacht hat ihn die Schauspielerin Alyssa Milano. Die hat betroffene Frauen letzten Oktober ermutigt, unter diesem Hashtag zu erzählen, welche sexuellen Belästigungen und Übergriffe sie schon erlebt hatten oder haben. Und das sollte auch darauf aufmerksam machen, welches Ausmaß Sexismus und sexuelle Gewalt tatsächlich hat. Das hat mich damals echt durchgeschüttelt, wie ganz viele da draußen, was da alles rauskam bei dieser ganzen Geschichte. Verena, hast du damals eigentlich mitgemacht?
Nee, ich habe Twitter dann nicht so als meine Plattform gesehen, ehrlicherweise.
Okay, aber dir ist ja einiges, was die Frauen da geteilt haben, bestimmt auch schon passiert.
Mehr als einmal auf jeden Fall.
Oha.
Also fangen wir mal damit an, so ein Typ, der mir im Sommer auf offener Straße so richtig hart in den Schritt gepackt hat, ein Chef beim Praktikum, der mich hart gestalkt hat oder so Jungs, die wissen wollten, welche Form, Zitat, meine Möse hat, Schmetterling oder Brötchen.
What?
Oder so ein deutlich älterer Typ, der sich mal in ein verglastes Büro mit mir einschließen wollte, halt um Sex zu haben, aber natürlich war das alles nur als Witz gemeint, weil das ist ja alles so lustig.
Ich finde es so krass und es kann... Ich mir jetzt auch irgendwie als Mann, ich stehe nicht stellvertretend für alle, aber ich kann mir das echt teilweise immer noch nicht vorstellen. Das ist so hart. Mhm. Und genau deshalb ist es doch auch gut, wenn sich solche Hashtags bilden und die Leute darunter sammeln, was sie erlebt haben, oder?
Ja, das finde ich auch auf jeden Fall. Und auch Penelope Kimekinido sagt ganz klar,
diese Hashtags, das ist Feminismus in seiner Grundform. Das heißt immer, the private is political. Und das größte Problem, warum eben bestimmte Personen oder Menschen unterdrückt werden konnten, ist, weil ihre Geschichten unterdrückt wurden, weil ihre Erfahrungen unterdrückt wurden, weil man immer denkt, man ist alleine. Und ich denke, dass Hashtags in Social-Media-Kanälen endlich das auszusprechen, wo unsere Mütter noch gesagt haben, ja, das wusste jeder, aber keiner hat was gesagt, das ist doch das Beste, was passieren kann.
Ja, und das hat auch mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob ich wirklich so feministisch bin, wie ich immer denke.
Ja.
Weil ich habe halt echt überlegt, ob ich unter Hashtag MeToo was bei Twitter schreiben soll. Ich habe es eben nicht gemacht, obwohl ich genug zu erzählen hätte. Aber ja, irgendwie, weiß ich nicht.
Aber warum? Warum hast du dich dagegen entschieden?
Ja, einfach, weil ich sowas lieber wirklich persönlich erzähle und mich über sowas wirklich face-to-face mit jemandem unterhalte. Aber was ich an dem Hashtag echt super finde, ist, dass viele Männer und Frauen ihn wirklich auch genutzt haben und dass dieses Thema jetzt endlich so in der Öffentlichkeit steht, weil fast jede Freundin von mir, die kann mir wirklich da was zu erzählen. Das ist halt echt ein großes Problem.
Und das Gute an der Sache ist ja auch, ne, auch Männer erzählen da dann eben, welche sexuellen Übergriffe sie da schon vielleicht erlebt haben. Zum Beispiel der Schauspieler Anthony Rapp, der hat da erzählt, wie ihn Kevin Spacey sexuell belästigt hatte, als er gerade mal 14 war. Ist auch eine echt heftige Story unter diesem Hashtag. Und mir ist übrigens das auch schon passiert, dass mir irgendein Mädel ungefragt an den Sack gepackt hat. Und als ich der dann die Meinung gegeigt habe, hat sie mich auch angeguckt, als wäre ich ein Auto und überhaupt nicht verstanden, dass ich als Kerl das vielleicht auch nicht automatisch so geil finde, dass man meinen Schritt so als Grabbeltisch irgendwie interpretiert.
Das kann ich auch auf jeden Fall super gut verstehen. Und da kommen wir halt mal zu einem Punkt, wo wir sagen können, Feminismus ist wichtig und wir brauchen das, weil in einem Patriarchat, da könntest du das eben jetzt nicht so frei erzählen,
ja,
weil da müsstest du vielleicht einen starken Macker geben, obwohl das halt einfach alles gar kein reines Frauenproblem ist. Und Feminismus setzt sich eben genau dafür ein, dass das erkannt wird und dass eben darüber geredet wird.
Ein Fall, der einen echt zum Nachdenken gebracht hat, das war der von Schauspieler Aziz Ansari. Den kennt man aus der Serie Master of None bei Netflix. Und Ansari ist bekennender Feminist und hat auch diverse Bücher zum Thema Dating und Liebe geschrieben. Also jemand, der sich wirklich mit Beziehungen auseinandersetzt. Und genau dieser Typ, der wurde von einer Frau, die sich Grace genannt hat, öffentlich auf einem feministischen Blog beschuldigt, sie bei einem Date sexuell belästigt zu haben. Und bei Twitter hat sich Ansari auch zu den Anschuldigungen geäußert und versichert, er habe zu keinem Zeitpunkt wahrgenommen, wie unwohl sich sein Date da überhaupt gefühlt hatte. Das sieht Grace ein bisschen anders und sagt, sie habe ihm klare Zeichen gegeben, dass sie keinen sexuellen Kontakt möchte. Es ist ein schwieriger Fall und vor allem in der aktuellen Diskussion. Ich habe mir deshalb mal gemeinsam mit meiner Kollegin Puls-Reporterin Linda Becker Gedanken zum Fall Aziz Ansari gemacht. Ich finde, der Fall zeigt, dass wir aufpassen müssen, dass die Debatte um sexuelle Übergriffigkeit nicht verwässert und trivialisiert wird. Natürlich ist es beschissen, wenn man ein Date hat, am Ende in der Kiste landet und sich einer von beiden am nächsten Tag unwohl damit fühlt. Aber den Walk of Shame, den mussten die meisten von uns schon durchmachen, fühlt sich ätzend an und am Ende lernt man einfach hoffentlich draus.
Es gibt aber einen feinen Unterschied zwischen Überreden und Dranbleiben. Und das ist schon ein echtes Problem. Zum Beispiel der Gegenüber hat nur so Mittelbock auf Sex, man selbst hat aber total Bock auf Sex. Also versucht man die andere Person davon zu überzeugen, dass Sex jetzt echt geil wäre. Been there, done that. Das heißt, ich habe mich schon überreden lassen und habe aber auch andere schon überredet, Sex zu haben.
Das Schwierige ist, Sex ist auf ganz, ganz vielen Ebenen nonverbale Kommunikation. Und genau das macht es ja auch so aufregend. Da kann es schon mal zu Missverständnissen kommen. Und wenn man es nicht mit einem kompletten Arschloch zu tun hat, dann reicht auch ein kurzes Nein. Und die Grenzen sind ganz klar. Nur wenn es dieses klare Nein nicht gibt, dann kann es passieren, dass der Gegenüber die Hinweise einfach nicht versteht.
Also ich finde, der Fall von Aziz Ansari wirft einfach die Frage auf, wie wir bei Dates mit solchen Situationen umgehen können. Eigentlich hilft da nämlich nur eins, den Mund aufmachen. Grace ist kein Kind und sie muss nicht nur sagen, wenn ihr etwas zu viel wird. Nee, sie muss auch gehen, sie muss richtig auf die Kacke hauen und die Eier haben, sauer zu werden.
Wenn ich brutal ehrlich zu mir selbst bin, ja, dann gab es bestimmt schon Situationen, in denen ich die Grenze zwischen dranbleiben und aufdringlich überschritten habe, ohne es zu merken. Einfach weil ich den anderen versucht habe, in Stimmung zu bringen und die Gesamtsituation auch in keinster Weise etwas anderes vermuten lassen hat.
Nur wo zur Hölle verläuft die Grenze zwischen Angraben und Überreden? Allgemeingültige Regeln kann man da einfach nicht aufstellen. Die einzige Lösung für mich ist, offen sprechen. Jeder muss lernen, auch unangenehme Dinge anzusprechen, sie auszufalten, auch wenn es dann anstrengend wird.
Und ich glaube, darauf können wir uns einigen. Wenn es zum Daten kommt, dann wird dieses Was geht und was geht nicht noch mal ein ganzes Stück schwieriger.
Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir jetzt über diese Dating-Stories mal reden. Weil ich habe meinem Freund, als ich 19 war, auch nicht gesagt, wenn ich eigentlich gar keinen Bock auf ihn hatte. Ich habe mich das einfach damals nicht getraut. Und in diese Rolle, da musste ich wirklich erst mal reinwachsen. Und ich habe mich auch wirklich oft gefragt, ob er die Freundin, die danach gekommen ist, ob er auf die auch keine Rücksicht genommen hat.
Naja, der war ja aber auch noch jung, ne? Also genauso wie du und hat sich über die Jahre hoffentlich weiterentwickelt. Entwickelt und gecheckt, was sich gehört und was nicht und vor allem auch Rücksicht zu nehmen. Also je älter man wird, desto mehr lernt man ja hoffentlich auch viel darüber zu reden mit dem Partner. Also was geht nicht. Und das gilt ja auch für Frauen, genauso wie für Männer.
Ganz genau, so geht es mir jetzt mit 25 auch. Ja. Und da kann ich es auch ganz gut sagen. Aber das ist eben auch ein wichtiger Schritt, das einfach erstmal zu lernen.
Speziell beim Fall Aziz Ansari war es ja auch krass, also dass er sich in seiner Serie so ganz sensibel schreibt. Und deswegen wird im Netz natürlich auch wild diskutiert, wie man diese Serie Master of None jetzt bewerten soll. Weil Serien sind irre beliebt, wir suchten die alle. Und die Serien spiegeln aber auch unsere Gesellschaft wieder.
Aber dann fragte ich mich, wieso sollte ich mich schämen? Ist das nicht bloß ein Teil von dem Selbsthass, den mir das Patriarchat eingeflößt hat?
Ein verrückter Prediger hat uns 15 Jahre lang in einem Bunker gehalten. Ich dachte, ich würde dort sterben. Aber ich habe überlebt. Denn genau das machen Frauen.
Ich denke, dass ich möglicherweise die Stimme meiner Generation bin. Oder wenigstens eine Stimme irgendeiner Generation.
Orange is the New Black, Unbreakable Kimmy Schmidt oder Girls. Es gibt mittlerweile so viele Serien mit starken weiblichen Figuren. Oft werden die auch noch von starken Frauen geschrieben und die laufen dann auch immer wieder unter dem Banner feministische Serie. In Deutschland ist das noch nicht so präsent, aber es kommt so langsam. Aktuell gibt es da zwei ZDF-Serien, die sich um das Thema Feminismus drehen und die da wirklich rausstechen. Neben der Serie Zara vor allem Kudamm 56, auch wenn man das vielleicht nicht sofort erkennt.
Kudamm 56 spielt in West-Berlin 1956. Es geht um die drei Schwestern Monika, Helga und Eva und um ihre sehr konservative Mutter Katharina. Und jede Schwester, die hat so ihr eigenes Problem. Also Monika rebelliert zum Beispiel gegen die Mutter, weil sie erstens Rock'n'Roll tanzen will, was streng verboten war, und zweitens, weil die Mutter will, dass Monika den Mann heiratet, der sie vergewaltigt hat.
Aber Mutti, ich muss doch jetzt nicht mehr. Ich muss doch jetzt nicht mehr. Es ist doch nichts passiert, bitte.
Monika? Joachim Frank hat offensichtlich Gefallen an dir gefunden. Trotz allem ist die Chance in deinem Leben wahrscheinlich die letzte.
Es gibt auch Frauen, die nicht heiraten.
Ja, es gibt auch Ziegen mit zwei Köpfen.
Richtig, richtig hart auf jeden Fall.
Okay, da kommt echt einiges zusammen, aber Serien müssen jetzt ja auch nicht immer irre realistisch sein, ne?
Ja, aber Kudamm 56 ist es leider. Die Idee zu Kudamm, die hatte Annette Hess, die hat auch das Drehbuch geschrieben. Und wie es in den 50ern wirklich war, das weiß sie von ihren Eltern. Und von denen hat sie auch die Inspiration für die Serie.
Eine Freundin meiner Mutter, die hieß auch Monika, wie die Hauptfigur im Kudamm, die eben nicht systemkonform funktioniert hat, die also rebelliert hat gegen dieses, dass sie verheiratet werden muss, dass sie an den Herd muss. Und das hat mich sehr inspiriert.
Das kann ich gut verstehen. Aber gut, jetzt spielt Kudamm 56 in den 50er Jahren. Also da kann man jetzt ja schon sagen, wir sehen uns das so gerne an, weil wir dann merken, naja, ein bisschen was haben wir zum Glück geschafft. Heute ist es anders und uns geht's heute super.
Also das will ich eigentlich nicht.
Ja, genau, weil das findet Annette Hess nämlich nicht so geil. Also ich verstehe, was du meinst, Ben, aber Annette Hess, die verfolgt mit ihrer Geschichte auch eine ganz bestimmte Idee.
Das wäre ja furchtbar, dann würden wir uns ja alle zurücklehnen und denken, wieso muss man sich ja gar nicht mehr engagieren. Also im Gegenteil war bei Kudamm meine Absicht, einfach anzuregen zu der Frage, ja, sind wir denn heute wirklich so viel weiter?
Ja, aber es ist schon wirklich sehr mutig, ne, so eine Frage in einer, sag ich mal, Vorabendserie zu stellen. Also hat es denn am Ende funktioniert?
Ja, so genau kann man das selten sagen, aber es gibt auf jeden Fall Zuschauer, die die Message verstanden haben und die auch auf unsere Gegenwart heute bezogen haben.
Das haben übrigens ganz viele auch dann geschrieben, ja, hier, das ist genau das, was die AfD jetzt will, die Frauen wieder zurück an den Herd. Also wollt ihr das? Also diese Bezüge zum Heute finde ich natürlich ganz wichtig. Und ich persönlich bin übrigens der Meinung, wir sind überhaupt noch nicht weit in der Emanzipation. Im Gegenteil, gibt es da so wirklich so eine Rückschlagswelle im Moment, also eine Rückentwicklung. Und da finde ich dann sowas wie Kudamm wahnsinnig wichtig, weil es nochmal daran erinnert, dass man sich eben nicht auf dem ausruht, was die Mütter erreicht haben an Gleichberechtigung. Das ist nämlich überhaupt nicht so. Also wenn man einfach mal so Vorstandsetagen anguckt, also wie das da verteilt ist oder immer noch die Ungleichheit beim Lohn.
Und dieses subtile Hinterfragen von Feminismus in unserer Gegenwart, das ist eine Stärke gerade von Serien, weil die halt auch unterhalten und mitreißen und nicht nur so trockene Diskussionsrunden sind. Da kann man schon mal drüber nachdenken.
Also ich werde es mir definitiv nochmal angucken, aber da merkt man schon, solche Serien sind echt super wichtig. Also gerade ZDF-Serien sind natürlich immer so ein bisschen Vorabendprogramm und da soll noch so die ganze Familie vorm Fernseher sitzen und jede angesprochen werden. Feminismus im Mainstream, in Reinkultur, kann man sagen. Aber was überhaupt ist denn so eine klassische Männerbastion? Also wo würde man davon ausgehen, dass eine Frau einen Spruch gedrückt bekommt? Vermutlich so klischeehaft, weiß ich, in der Kfz-Werkstatt, dem Autohaus, auf der Baustelle oder beim Gangster-Rap-Konzert.
Ne? Ja, oder beim Fußball.
Logo, klar, ja.
Genau. Also ich bin quasi seit immer Fan, seitdem ich denken kann eigentlich. Und auch seit 10 Jahren Mitglied vom FC Bayern München. Und ich gehe auch wirklich mal alleine ins Stadion, wenn sonst keiner Zeit hat. Du musst wissen, ich bin riesengroßer Bastian Schweinsteiger-Fan. Er ist halt einfach der Fußballgott. Und dementsprechend gehe ich halt auch mit Schweinsteiger-Trikot ins Stadion. Und naja, da habe ich halt schon so Sachen gehört wie, ey Schweini, hallo, Nummer 31, dreh dich doch mal um, ey. Komm, du gehst doch nur ins Stadion, weil du die Spieler so hot findest. Ey, du willst doch Spielerfrau werden, oder was?
Ja, schwierig, schwierig, ey. Ich glaube, sowas muss sich echt kein Mann anhören. Also es ist wirklich, glaube ich, so ein rein frauentypisches Problem, wenn es sowas gibt, dann im Fußballstadion. Aber geht es dann nur dir so oder was sagen denn andere Frauen?
Ja, das wollte ich halt mal herausfinden und bin deswegen ins Stadion an der Schleißheimer Straße gegangen.
Das ist kein richtiges Fußballstadion.
Nee, genau. Das ist eine richtig urige und authentische Kneipe in München und die ist halt immer gerammelt voll und die ist genau richtig für so einen Reality-Check einfach. Und ich war wirklich sehr gespannt und dann bin ich halt mal reingegangen.
Nice. Ich find's super da. Ich war auch schon da. Die Wände sind komplett vollgehängt mit Schals und Trikots. Also da kommt richtig Fußballstimmung auf. Und welche Namen da nicht alles irgendwie an der Wand hängen, das ist schon beeindruckend. Gute Laden auf jeden Fall. Eine richtig urige Fußballkneipe.
Und da trifft man halt jeden. Also vom Studenten über das Touri-Paar, was gerade mal in München ist, bis zu einer Stammgästin, die so um die 70 ungefähr sein gewesen muss und die wirklich jeden Samstag da sitzt. An dem Tag, als ich da war, da waren da ungefähr so 10 Frauen und vielleicht so 50, 60 Männer. Und als eine der ersten habe ich eine junge Frau da sitzen gesehen, die hieß Julia, sah sehr nett aus und vielleicht, wie man sich so eine typische Lehramtsstudentin, sage ich mal, vorstellen kann, aber mit Mainzschall um den Hals. Fußballerisch kamen wir an dem Tag also nicht mehr zusammen, aber ich dachte, ich spreche sie halt einfach mal an und ich wollte von ihr einfach mal wissen, wie lange sie denn schon Fußballfan ist.
Bestimmt so 15 Jahre oder so. Also ich bin auch noch nicht so alt, um das dazu zu sagen. Wie alt bist du? Ich bin 26.
Nee, dadurch, dass ich aus Mainz komme und sich dann in Sachen Aufstieg, das ja bei uns etwas schwieriger gestaltet hat am Anfang, war das so in der ganzen Region so ein ganzer Hype und das hat mich irgendwie mitgezogen und dann hatte ich auch lange eine Dauerkarte und dadurch, dass ich aber jetzt hier in München wohne, kommt man halt dann doch nicht mehr so oft nach Mainz ins Stadion und deswegen bin ich hier.
Und dann, wenn du ins Stadion mal gehst, mit wem gehst du dann?
Da hatte ich eigentlich auch immer so meinen festen Kreis an. Also wir hatten alle zusammen eine Dauerkarte, aber das waren eigentlich auch immer Jungs. Also. Jetzt.
Ja! Ich sitze hier mit der
Diana.
Und für welchen Verein bist du?
Nürnberg. Ich komme aus Franken und bin da so reingewachsen. Ich habe mich eher so anti-Bayern orientiert und da hat sich Nürnberg dann angeboten und seit 10 Jahren ungefähr, ja.
Stadion oder Kneipe?
Ja, Stadion ist schon cooler.
Verena, das klingt ja ganz nett, aber habt ihr euch da wenigstens auch über, Aufstellung und Taktik und so unterhalten?
Ja, natürlich haben wir das auch gemacht, aber ich war ja eigentlich wegen einer anderen Frage da. Und als wir dann so ein bisschen wärmer geworden sind, dann habe ich auch konkret mal nachgefragt, weil ich ja eigentlich wissen wollte, wie es denen denn so geht, so als Frau im Fußballstadion, ob ihnen da schon mal irgendwas so passiert ist, was irgendwie nicht so ganz angenehm war, weil sie halt braun sind.
Nö, also ich habe noch eine ganze Zeit immer mit einer guten Freundin gegangen, aber das ist mir jetzt bisher eigentlich noch nicht passiert. Wir haben da, also ich finde, Mainz hat da auch eine relativ offene Politik und da ist man auch auf keinen Fall die einzige Frau im Block. Also das ist sehr durchmischt und auch sehr weiblich, deswegen ist es eigentlich nie ein Thema gewesen.
Ist dir denn mal im Stadion selber mal was so passiert, wo du sagst, boah, da hat mich so ein Mann richtig scheiße angemacht und war so richtig asozial zu mir?
Nein, eher im Gegenteil eigentlich. Also ich habe schon Heiratsanträge bekommen, obwohl ich für den anderen Verein war. Bis jetzt eigentlich eher nicht.
Ja, da kann ich Diana übrigens sehr gut verstehen, so hieß die Dame gerade. Das mit dem Heiratsantrag ist mir nämlich erst vor ein paar Wochen selber passiert.
Ach Quatsch.
Auch von einem gegnerischen Fan. Ich musste es leider ablehnen, weil er war für die andere Mannschaft halt. Aber ich habe es einfach als Kompliment gesehen.
Okay, also Fazit. Wie sexistisch geht's zu beim Fußball? Was meinst du?
Ja, also wenn man sich im Stadion an der Schleißheimer Straße umhört, dann so gar nicht. Also im Gegenteil, da freuen sich die Männer eher, wenn auch mal eine Frau dabei ist. Und es gibt noch zum Beispiel aus Greuther Fürth oder von Greuther Fürth, bei den Ultras zum Beispiel, da ist wirklich Gleichberechtigung ausdrücklich erwünscht. Die kämpfen richtig dafür.
Cool.
Mhm, das ist super, super cool. Das heißt aber natürlich nicht, dass es insgesamt in der ganzen Fußballwelt kein Problem damit gibt. Aber schlimme Klischees gibt es jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht. Und da ist die Stimmung eher so, ey, wir haben alle dasselbe Hobby, lass uns doch einfach Bock haben und einfach Spaß haben.
Aber gut, da steht man als Mann ja Frauen auch direkt gegenüber, genau wie im Stadion, ne?
Ganz genau. Und ich glaube auch wirklich, wenn es um so Beleidigungen geht, das ist nochmal was anderes, ob man die Person direkt sieht oder nicht. Aber wo geht's so ganz richtig krass ab, wenn es um das Thema geht? Da ist mir das gute alte Internet eingefallen.
Logo.
Gerade so die Kommentarspalten unter Artikeln über Gleichberechtigung und Hashtag MeToo, die sind ja immer voll mit Trolls und Antifeministen.
Ja, ich muss ehrlich gestehen, also Diskussionsthemen, also ich scroll da ehrlicherweise so oft auch dran vorbei, mir ist das einfach zu blöd.
Ich kann dich da sehr, sehr gut verstehen, aber jetzt war ich halt schon so weit, dass ich mir gesagt habe, hey, du musst aktiver sein.
Ja.
Wenn ich mich schon als Feministin bezeichne, dann muss ich mich auch irgendwie dafür einsetzen, oder nicht? Und ganz ehrlich, so ein bisschen zu kommentieren, das ist jetzt auch nicht so aufwendig.
Dachtest du?
Ja, das dachte ich ganz genau. Also ich habe erstmal gegoogelt, welche Artikel es aktuell zum Hashtag MeToo gibt. Da bin ich dann auf Spiegel Online fündig geworden. Da ging es um Vorwürfe von der Schauspielerin Uma Thurman gegen den Regisseur Quentin Tarantino, aber auch nochmal gegen den Filmproduzenten Howie Weinstein.
Ja.
Also Uma Thurman, die hat zum einen gesagt, dass Weinstein sie sexuell misshandelt hat. Sie wirft aber auch Quentin Tarantino Machtmissbrauch vor. Und sie sagt selber, natürlich, sie war auch in dieser Industrie irgendwie beteiligt.
Das klingt ja eigentlich relativ vielversprechend. Ne? Also ein politisches Hashtag, eine Frau, zwei Männer und Missbrauchsvorwürfe. Und dann ist das Geflecht auch zumindest nicht allzu simpel. Ne?
Ganz genau. Und tatsächlich, dieser Facebook-Post von Spiegel Online, der war keine 6 Minuten draußen. Und schon gab es wirklich zig Kommentare und war wirklich einfach vieles dabei, was einfach gar nicht geht.
Komisch, dass die alle erst Jahrzehnte später damit rausrücken. Die Karriere scheint wohl wichtiger gewesen zu sein als die Belästigungen.
Oh Mann, immer dieses eine Argument. Warum sie so lange nichts gesagt haben, da gibt es vermutlich viele Gründe. Zum Beispiel Scham, Verdrängung oder das Gefühl, mit dem Schicksal alleine zu sein. Jetzt sind wir zum Glück endlich so weit, dass sich viele Menschen zusammenschließen und die Stärke haben, darüber zu berichten. Im Kollektiv ist das nun mal einfacher als alleine.
Das liest sich wie eine faule Ausrede, um die Verantwortung fürs eigene Wohlergehen auf andere abzuwälzen und nicht der Wahrheit ins Auge sehen zu müssen, dass es jede Menge Frauen gibt, die alles, ja alles für ihre große Hollywood-Karriere machen würden, um reich und berühmt zu werden. Und überhaupt, wenn sich eine der karrieregeilen Schauspielerinnen, die von dem Weinstein belästigt wurden, vor 20 oder 30 Jahren schon zur Polizei bequemt hätten und den Typen angezeigt hätten, könnte man sich das ganze Theater auch sparen. Haben sie aber nicht, weil die Karriere war eben wichtiger. Wer weiß, wie vielen sowas dann erspart geblieben wäre.
Karrieregeil, so ein Macho. Der denkt auch, Frauen sollten froh sein, dass sie überhaupt einen Job haben. Warum werden Frauen eigentlich immer als karrieregeil betitelt, während Männer ambitioniert sind? Und warum werden die Opfer direkt wieder zu Tätern gemacht?
Sind Tarantino und Thurman nicht verheiratet?
Hä? Nein, waren sie auch nie, aber das würde es besser machen, oder wie?
Warum machen die alle jetzt erst die Klappe auf? Somit sind sie am Leid vieler weiterer Opfer mitschuld.
Als ob das so einfach wäre, wie übers Mittagessen zu plauschen.
Komisch. Diese Frauen wären heute ein Nichts ohne diese Männer und kommen heute nach all den Jahren damit raus, wo sie jetzt in einem Alter sind, wo sie langsam in die dritte Reihe gehören. Daher interessiert mich ihr heutiges nach Aufmerksamkeit greifendes Gejammer null.
Hey, das ist wirklich so krass und so empathielos. Ich verstehe wirklich manchmal nicht bei Frauen, woher das rührt. Gerade, weißt du, bei Frauen, bei so einem Thema. Das macht mich wirklich richtig wütend, wie manche darauf reagiert haben.
Verena, was hat dir dieser Versuch jetzt konkret gebracht?
Ja, eine gute Frage. Also ich habe da jetzt mich wirklich mehrere Stunden mit diesem Post auseinandergesetzt und ich bin wirklich wahnsinnig froh, dass ich das getan habe, dass ich wirklich mal meinen Mund aufgemacht habe und dass ich mit diesen Leuten einfach mal kommuniziert habe. Einfach, weil ich wirklich erkannt habe dadurch, ja, wir brauchen den Feminismus noch. Ich muss auch wirklich zugeben, mich hat jetzt niemand so richtig krass beschimpft oder sowas. Im Gegenteil, für manche Kommentare habe ich auch wirklich diese Love-Reactions bekommen. Das fand ich schon super cool. Aber es gab wirklich so unglaublich viele Kommentare, die Frauen kritisiert haben. Das waren einfach meistens so Doppelstandards, die mich erstens ermüdet haben und zweitens zeigen, dass es da so eine ganz neue Diskussion um Frauen gibt. Das muss gar nicht mal dieser klassische Zurück-an-den-Herd-Spruch sein, um Frauen ihre angeblichen Grenzen aufzuzeigen. Aber da gab es so diesen einen Kommentar, da wusste ich wirklich nicht mehr, was ich auf den antworten soll.
Weiß nicht, ob es traurig oder lustig ist, wie gewisse Frauen sexistische Stereotypen immer wieder dann selbst benutzen, wenn es ihnen selbst dienlich ist. Man hat 20 Jahre nichts gesagt, weil wir schwache und gedemütigte Frauen sind, die einfach nicht die Kraft haben können, in dieser männerdominierten Welt zu sagen, wenn uns Unrecht angetan wird. Feministen, die das Frau-Bild des willensschwachen Subjekts propagieren, ohne Worte.
Ja, und auch ohne Worte immer wieder dieses Opferrollending da rauszukramen. Ich kann es echt nicht mehr hören.
Nee, geht mir ganz genauso. Und ich habe dann einfach mal Penelope Kimekinido gefragt, wie sie denn darauf reagiert hätte. Die arbeitet ja für Gender Equality Media und das war ihre Reaktion.
Die lacht? Das kann nicht alles sein, oder?
Das war schon eher so ein ironisches Wow. Ich musste das jetzt schon echt oft anhören lachen.
Wenn Feministinnen hier sich zusammentun auf Bühnen unter Mordandrohungen für ihr Recht auf Abtreibung sprechen, ja, kann man auch als Opferrolle sehen, klar. Also nein.
Und Penelope meinte auch zu mir, ich soll mich da jetzt echt nicht verrückt machen, weil bei manchen Menschen kommt man gerade im Netz einfach mit Argumenten nicht mehr weiter irgendwann.
Ja.
Und dann muss man es halt auch einfach mal sein lassen.
Also im Endeffekt wird man auf Facebook und Twitter niemanden überzeugen. Ich habe es selten gesehen, dass jemand drunter geschrieben hat, ah krass, die ganzen Infos, das wusste ich ja gar nicht. Im Endeffekt muss man für sich selber entscheiden, was man will. Will ich da so Druck ablassen? Ja, will ich da irgendwie auch meine Meinung hinstellen, damit sie auch da ist als Gegengewicht? Das ist eine Sache, die ist gut. Man sollte sich aber nicht, denke ich, verlieren in dem Gedanken, dass man das jetzt machen muss, weil wenn man es nicht macht, ändert sich nichts.
Ja, okay, ist jetzt kein Magic Moment, aber stimmt. Ne? Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen weg vom Netz. Ich habe da zum Beispiel eine eigene Erfahrung gemacht. Ich war Teil von so einer Männer-WhatsApp-Gruppe. Also einfach so ein paar Jungs, die sich da zusammengeschlossen haben, haben mich geaddet und da wurden dann auch lustige Bildchen hinhergeschickt, lustige GIFs und Memes und so weiter und so fort. Und irgendwann wurde es dann wirklich so krass, dass irgendwie einer die ganze Zeit irgendeine sexistische Scheiße da gepostet hat. Und ich bin dann auch ausgestiegen aus dieser Gruppe und das war dann so ein Statement, dass ein anderer, der das auch genauso gesehen hat, da mir nochmal einen Screenshot geschickt hat von seiner Reaktion darauf und einfach meinte, ey, ganz ehrlich, wenn ich die Scheiße hier weiterlesen muss, dann sehe ich es genauso wie Ben, dann fuck you, ey, dann gehe ich hier raus. Und das Coole ist, es scheint auch irgendwie beim einen oder anderen aus dieser Gruppe was geändert zu haben. Weißt du, dass er einfach dann auch irgendwie mal gesehen hat, ey, fuck, der geht jetzt, der andere findet es auch beschissen und danach habe ich es auch nochmal gesagt und erklärt. Also da kann man schon wirklich was mit verändern.
Das hat Penelope auch genauso gemeint.
Die Beeinflussung von Leuten findet meistens durch den eigenen Kreis statt, also durch Familie und Freunde. Auf die hört man.
Ja. Das klingt halt wirklich simpel, aber ist auch einfach irgendwie logisch. Also wenn wir jetzt alle darauf achten, wie wir miteinander umgehen und auch was wir sagen, wenn uns was nicht gefällt, dann ist uns auf jeden Fall allen schon sehr geholfen.
Und Verena, was sagst du? Was ist so dein großes Fazit? Wir haben uns hier ja gefragt, was ist eine gute Feministin oder ein guter Feminist? Reicht es, We Should All Be Feminist-Shirts zu tragen? Und vor allem, brauchen wir den Feminismus überhaupt noch? Was meinst du? Was würdest du sagen? Brauchen wir den Feminismus noch oder nicht?
Auf jeden Fall brauchen wir den Feminismus noch. Und es gibt wirklich noch genug Menschen, die glauben, dass Frauen den Männern irgendwas wollen, dass Frauen überreagieren, dass sie schuld sind, weil sie jetzt erst was sagen. Und solange das nicht behoben ist, sind wir einfach echt noch weit weg von dieser Gleichberechtigung.
Da gehe ich auch komplett mit und vor allem finde ich es erstaunlich, wie viele Leute sagen, nee, also mit Feminismus, da können sie irgendwie gar nichts anfangen, aber eigentlich teilen sie genau die Werte, also zum Beispiel gleiche Rechte und Chancen für alle.
Ich habe mir noch eine Liste geschrieben, auf der sind so 3 Punkte drauf, die ich mir mal vornehmen will, die ich jetzt einfach mal öfter für mich checken will. Also das erste ist einfach nicht wegsehen, wenn Frauen, Männer, Transgender, egal wer diskriminiert wird, sondern einfach auch mal die Klappe aufmachen, egal wo.
Ja.
Das zweite ist mehr mit Leuten reden. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der wir wirklich alle individuell sein wollen und nur weil manche Leute sich nicht einem Label zuordnen lassen wollen, heißt es ja nicht, dass wir nicht dieselben Einstellungen haben. Und ich muss mir aber auch überlegen, wie gehe ich eigentlich mit Männern um? Weil mit denen muss man auch ganz offen und normal über das Thema reden. Entweder wenn mir was zu weit geht oder wenn sie hart verunsichert sind.
Klingt sinnvoll.
Aber eins ist wichtig. Auf den moralischen Zeigefinger hat keiner Bock.
Das war's mit unserem Pult-Spezial. Ist das gleichberechtigt oder kann es weg? Warum ich auch heute noch Feministin bin? Ich bin Ben Kantak.
Und ich Verena Fücker.
Und die Sendung wurde produziert von Nicole Schuster, Simone Heider, Corbinian Guggenmoser, Viktor Veresch und Robert Schwering.
Redaktionell betreut wurde die Sendung von Theresa Fries, Katja Engelhardt und Florian Meyer-Havranek.
Mitgewirkt haben außerdem die Puls-Reporterinnen Linda Becker, Jasmin Brock und Anna Berchtenbreiter. Und Verena und ich, wir sagen tschüss, wir sind raus.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch...
Marcel könnte alles machen. Er hat einen Bachelor als Ingenieur, einen Anarcho-Master als Changemaker und hat erfolgreiche Startups gegründet. Alles mit gerade mal 26. Jetzt hat er einen neuen Traum. Schauspieler werden.
Ich glaube nicht an Talent und ich glaube auch nicht an Intelligenz. Ich glaube, es ist alles harte Arbeit und viel ausprobieren. Und bereit sein zu scheitern und einfach machen.
Der Podcast Einfach machen erzählt, was passiert, wenn man es einfach mal macht.
Puls begleitet Marcel auf seiner Reise. Wir sind dabei, wenn es so richtig gut läuft.
Ich bin gerade aus meiner ersten Show raus. Hab auf einer New York City Bühne gespielt.
Und auch, wenn es mal nicht so läuft.
In den letzten Tagen habe ich fast nichts auf die Kette gekriegt.
Es frustriert mich.
Einfach machen. Ein Podcast über Menschen, die das tun, was sie wirklich wollen.
Jeden Sonntag um 18 Uhr. Und rund um die Uhr als Podcast auf deinpuls.de und beim Anbieter eures Vertrauens.
Puls Spezial und alle anderen Puls Podcasts findet ihr auf deinpuls.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Puls.